Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet.
Wir leben hier in Deutschland alle unter sehr, sehr guten und günstigen Verhältnissen. Auch die Corona-Pandemie, so lästig sie auch ist, ändert nichts daran, dass wir hier in einem Wohlstand, in einem Reichtum und in einer Sicherheit leben, nach der sich die allermeisten Menschen auf dieser Welt nur die Finger lecken würden. Und übersättigt und übergewichtig, wie viele Deutsche sind, fällt es uns schwer, uns ein mageres Leben vorzustellen. So ein richtig mageres Leben. Aber wir machen mal den Versuch. Wir machen mal den Versuch, uns ein mageres Leben vorzustellen. Stell dir mal vor, du wärst in der angeblich guten alten Zeit ein Beduine gewesen und würdest so mit deiner Sippe, deiner Großfamilie in einer Steppen- und Wüstengegend leben. Ihr lebt also in Zelten, vielleicht 15 Erwachsene, 10 Kinder und 5 Alte und zieht mit euren paar Schafen und Ziegen und Rindern durch die Steppe. Immer dahin, wo gerade für das Vieh was zu fressen ist. Denn diese Pferde ist alles, was ihr habt, sonst gibt es nichts. Und davon müsst ihr leben. Ab und zu noch ein paar Datteln oder Kaktusfeigen, was man eben so findet. Um ein bisschen Getreide zu bekommen, muss jemand von euch aus der Steppe rausziehen, auf einen Markt ein Schaf oder eine Ziege verkaufen und dafür dann ein oder zwei Säcke Getreide mitbringen. Und dann kommt eine Dürre. Es wächst immer weniger. Die Tiere finden immer weniger zu fressen. Sie geben infolgedessen auch immer weniger Milch. Und deshalb gibt es auch immer weniger zu essen. Bevor ein Tier ganz verhungert oder verdurstet, schlachtet ihr es lieber, um wenigstens ein bisschen was zu essen zu haben. Aber auch das wird ja dann immer weniger und dürrer. Und zwei solche Jahre liegen jetzt schon hinter euch. Und jetzt steht der dritte Sommer an und es wird nur noch schlimmer, nur noch heißer. Die Erwachsenen sind sowieso alle nur noch Haut und Knochen. Jeder versucht noch ein bisschen was für die Kinder übrig zu lassen und aufzutreiben. Aber auch die Kinder werden immer dünner und teilnahmsloser. Die größte Hitze und Trockenheit liegt noch vor euch für dieses Jahr. Und wenn ihr dann abends beim Feuer zusammensitzt, dann fragt ihr euch, wer im nächsten Jahr wohl noch leben wird. Wenn das so weitergeht, wird keiner mehr leben. Ihr seid alle miteinander am Verhungern. Eigentlich ist nur die Frage, wer zuerst liegen bleibt. Und plötzlich ist dieser Gedanke nicht mehr so abwegig, nicht mehr so fernliegend. Mensch, wir schleppen hier als Sippe von 15 Erwachsenen und 10 Kindern auch noch 5 Alte mit uns rum. Die können doch sowieso kaum noch laufen. Zur Ernährung der Sippe können sie auch nichts mehr beitragen. Bisschen Milch, was wir noch haben, und das Wasser brauchen die Kinder. Wasser und ein bisschen Fleisch und Käse brauchen wir Erwachsenen, um überhaupt zu überleben. Die paar Datteln und Feigen, die wir noch finden, brauchen wir beide. Getreide gibt's nirgendwo mehr. Und wenn wir Erwachsenen sterben, dann sterben auch die Kinder. Aber wenn diese 5 Alten nicht mehr da wären, dann bliebe ein bisschen mehr für die anderen übrig. Dann hätten vielleicht nicht alle, aber einige von uns eine Chance zu überleben. Und dann stellt man den 5 Alten ein kleines Zelt hinter die nächste Sanddüne, einen Krug mit Wasser und ein paar Datteln und zieht weiter. Und natürlich sagt man, wir kommen bald zurück, um euch zu holen. Aber das glauben die Alten nicht und ihr glaubt es auch nicht. Jeder weiß, was das bedeutet, aber keiner sagt es. Schrecklich. Entsetzlich. Aber in so einer Notsituation auch irgendwie verständlich. Und wenn es dann Überlebende geben sollte, Vielleicht die Hälfte der Erwachsenen und ein Drittel der Kinder und alle anderen sind verhungert und verdurstet. Wenn einige von euch es erleben, dass es im Herbst wieder regnet und das Vieh wieder was zu fressen findet und es wieder ein bisschen was zu essen gibt, dann haben die, die gerade so noch mit dem Leben davongekommen sind, die haben etwas gelernt. Nämlich, wenn das nochmal passiert, wenn nochmal so eine schreckliche Dürre kommt über Jahre, dann warten wir damit nicht bis zum dritten Jahr, die Alten auszusetzen, sondern machen das schon ein Jahr früher. Damit ein paar mehr Kinder und ein paar mehr von den jungen Erwachsenen überleben können und das Überleben der Sippe besser gelingt. Dieses Phänomen, Alte und auch Kranke in besonders kritischen Zeiten zum Sterben auszusetzen, hat es auf dieser Welt überall gegeben. Praktisch überall. Besonders bei solchen Völkern, die unter sehr, sehr harten Naturbedingungen leben mussten, da hat es das auch im letzten Jahrhundert noch gegeben. Not kennt kein Gebot. So geht doch dieser Spruch, oder? Oder doch? Kennt Not doch ein Gebot? Das ist der Hintergrund des vierten Gebotes, wie wir es kennen aus den 10 Geboten. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das dir der Herr dein Gott gibt. Denn das hebräische Wort, das in unseren Bibeln normalerweise mit ehren oder Ehre geben übersetzt wird, ist das hebräische Wort kabet. Und das bedeutet eigentlich Gewicht. Eigentlich steht da, du sollst deinen Vater und deine Mutter dick machen. Für uns heute ist Essen was Selbstverständliches, immer verfügbar. Wir haben eher das Problem, dass wir zu viel essen. Ich auch, merke gerade auf der Waage den Urlaub. Und bei unseren alten Eltern machen wir uns dann eher Gedanken darüber, dass die noch übergewichtiger werden und sich infolgedessen noch weniger bewegen, was ja auch nicht so gesund ist. Aber bei vielen Völkern, die noch ursprünglicher leben, ist es eine hohe Ehre, jemandem viel und gut zu essen zu geben. Der Gast bekommt immer das besonders gute und besonders große Stück auf den Teller. Und so ein bisschen kennen wir das ja heute auch noch. Klar, der Gast kriegt das erste Tortenstück und vielleicht auch das größte. Und ja, das Wort kabet bedeutet nicht nur jemandem viel zu essen zu geben, auch wenn das mal die Hauptbedeutung war. Es bedeutet auch jemandem im übertragenen Sinne Gewicht geben, ihn also wichtig nehmen. Das ist ja eigentlich was Gutes, wenn man jemanden wichtig nimmt. Wir alle fühlen uns gleich viel besser, wenn wir wichtig genommen werden. Aber trotzdem haben viele von uns bei diesem vierten Gebot, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, eher so gemischte Gefühle. So gemischte Gefühle. Denn sie haben oft selbst eine Erziehung erlebt, wo dieses Gebot als Druckmittel für die Kinder eingesetzt wurde. In der Bibel steht, dass du Vater und Mutter ehren sollst. Also musst du mir gehorchen, sonst ehrst du mich nicht. Und damit gehorchst du auch Gott nicht. Und der liebe Gott sieht alles. Und schwupps, war das, was Papa und Mama wollten, gleichbedeutend mit dem, was Gott wollte. Und vielleicht gibt es dieses Erziehungssystem ja hier und da immer noch. Aber merkt ihr, wie giftig das ist? Merkt ihr, wie giftig das ist? Das ist giftig für die Kinder. Klar, kleine Kinder halten Mama und Papa erstmal für die Größten und Stärksten und Tollsten. So ist das für sie ja auch erstmal. Eigentlich sind Mama und Papa allmächtig. Sie wissen alles und sie können alles. Es ist aber gesund, wenn ein Kind so in den ersten Lebensjahren so nach und nach, Schrittchen für Schrittchen merkt, dass das doch nicht so ist. Dass Mama und Papa doch nicht alles wissen und alles können. Nur so kann eine gesunde Ablösung gelingen, dass man zu einer eigenständigen Person wird. Wenn Mama und Papa sich dann aber Verstärkung vom lieben Gott holen, dann sind sie plötzlich doch wieder allmächtig und allwissend. Dann wird die Ablösung viel schwieriger. Und wenn Mama und Papa keine optimalen Eltern sind, ja, und wer ist schon optimal? Also ich bin es jedenfalls nicht. wenn sie vielleicht reizbar und pedantisch, fordernd und verklemmt, unberechenbar und inkonsequent sind und auch noch abwesend, wenn sie gebraucht werden, dann bekommt ein Kind genauso ein Gottesbild. Gott ist reizbar und pedantisch, fordernd und verklemmt, unberechenbar und inkonsequent und vor allem abwesend, wenn er gebraucht wird. Sowas ist richtig giftig für Kinder, wenn die Eltern so in die Rolle Gottes schlüpfen. Es ist aber auch giftig für die Eltern, wenn die sich in der Erziehung Verstärkung vom lieben Gott holen. Zum einen natürlich, weil sie dadurch komische Kinder bekommen, ne? Also entweder solche Duckmäuser, die sich nie trauen, eine eigene Meinung zu haben, die nie selbst was entscheiden, die auch mit 35 noch Mama oder Papa fragen müssen, ehe sie was machen. Oder Kinder, die irgendwann völlig ausbrechen und die Beziehung zu Gott genauso in den Schrott werfen wie die Beziehung zu ihren Eltern. Und beides möchte man ja eigentlich als Eltern nicht so gerne erleben, ne? Und klar, es kann dafür auch noch andere Gründe geben. Zum anderen ist es aber auch deswegen giftig für die Eltern, wenn die sich Gott so als Verstärker in der Erziehung holen, weil ihre eigene Beziehung zu Gott dadurch Schaden nimmt. Wenn du deine Kinder so erziehst, mit dem lieben Gott als Druckmittel im Hintergrund, dann nimmt deine eigene Beziehung zu Gott dadurch Schaden. Denn wer sich selbst für andere, und seien es auch die eigenen Kinder, in die Position Gottes setzt, macht sich selbst zum Götzen. Das ist ein massiver Verstoß gegen das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Die Bibel lässt kein gutes Haar im Götzendienst. Gott teilt seine Position als Gott mit niemandem. Und wer in seinem Haus und in seiner Familie einen Götzendienst einrichtet, erst recht, wenn er selbst dieser Götze ist, der kann noch so fromm und christlich daherreden und noch so oft die Bibel zitieren und in der Gemeinde vielleicht noch so angesehen sein, Gott wird das nicht segnen. So eine Veranstaltung kann er gar nicht segnen. Und dadurch ist schon unendlich viel Schaden in Familien und auch in der Kirche und in der Gemeinde Jesu Christi entstanden, dass Menschen den eigenen Willen mit dem Willen Gottes gleichgesetzt haben. Natürlich. Gottes Gnade und die Liebe Jesu Christi ist immer größer und stärker als das, was wir falsch machen. Und natürlich gibt es immer die Möglichkeit der Umkehr. Und Gott läuft ja seinen Kindern und er läuft auch dir und deinen Kindern und mir und meinen Kindern mit einer unfassbaren Geduld und Ausdauer nach. Aber erstmal ist der Schaden da. Gut, aber was bedeutet es dann, wenn uns die Bibel im vierten Gebot sagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren? Hat das überhaupt noch eine Bedeutung? Wo es bei uns doch Essen im Überfluss gibt, wo immer genug da ist und man sich nie darüber Gedanken machen muss, wie denn Essen zu verteilen ist. Die Bedeutung erschließt sich daraus, dass dieses Gebot das erste Gebot ist, das eine Verheißung hat. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Ja, okay, aber warum eigentlich? Damit du lange lebst in dem Land, das dir der Herr dein Gott gibt. Gut, das kann man jetzt schon ein bisschen leichter verstehen. Da haben wir also die Grundlage für den Generationenvertrag. Der ist nicht erst von Bismarck erfunden worden, der die Sozialversicherung eingeführt hat, sondern der hat seine Grundlagen im vierten Gebot und das ist rund 3.500 Jahre alt. Der Generationenvertrag geht ja so. Solange man arbeitet, zahlt man in die Rentenversicherung ein, damit man dann, wenn man selbst in Rente geht, auch Rente bekommen kann. Es ist nicht so, dass das Geld angespart würde und man es dann wiederbekommt, sondern jede arbeitende und verdienende Generation versorgt die Rentner, die jetzt gerade Rente bekommen und verlässt sich selbst drauf, wenn wir in Rente gehen, dann wird die nächste Generation uns genauso versorgen. Der Grundgedanke aus dem vierten Gebot dahinter ist ganz praktisch. Erstmal so, wenn du dafür sorgst, dass es deinen Eltern gut geht, dann hat das Auswirkungen. Wenn die Versorgung deiner Eltern für dich Gewicht hat und sie deshalb auch genug Gewicht haben, was damals nicht selbstverständlich war, dann lebst du selbst länger. denn auch damals galt schon, Erziehung nützt gar nichts, die Kinder machen uns ja doch alles nach. Man kann es auch anders sagen, du kannst deine Kinder nur dazu erziehen, was du ihnen auch vorlebst, sonst klappt es nicht. Wenn deine Kinder bei dir sehen, dass die Versorgung der Alten, die nicht mehr produktiv sind, nur so eine lästige Pflicht ist und du daran sparst, wenn es knapp wird, dann werden sie das von dir lernen. Egal, was du ihnen sonst predigst, sie werden es so lernen, wie sie es bei dir sehen. Dann werden sie auch bei dir sparen, wenn schlechte Zeiten kommen. Und wenn du auf sie angewiesen bist zum Überleben, dann wirst du sterben. Wenn deine Kinder bei dir sehen, dass die Versorgung der Alten für dich Gewicht hat, dir also wichtig ist, dann werden sie das auch von dir lernen. Und dann werden sie versuchen, dich auch durch schlechte Zeiten mit durchzubringen. Und dann hast du eine Chance auf ein langes Leben. Das ist zunächst mal ganz irdisch, ganz weltlich gedacht, der Hintergrund des vierten Gebotes. Soweit verständlich, ne? Okay, verstanden haben wir das jetzt. Aber fröhlich, so wirklich fröhlich, heiter, fühlt sich das noch nicht an, ne? Ich sehe gerade, manche von euch hängen so in den Gedanken fest. Die einen so in den Gedanken an die eigene Erziehung, die nicht so gut war. Und andere hängen an den Fehlern fest, die sie selbst vielleicht in der Erziehung der Kinder gemacht haben. Oder an beidem. Ach ja, sehr bedrückend das alles. Das Verhältnis zwischen den Generationen scheint ein Riesenproblem zu sein. Eigentlich kann man es nur falsch machen. Deshalb machen wir jetzt mal eine kleine Übung. Ich hoffe, ich überfordere euch nicht, aber alle, die können, steht doch mal auf. Steht mal auf. So ein normaler, hüftbreiter Stand. Die Arme hängen lassen. Und jetzt dreht bitte mal die Fußspitzen so aufeinander zu. Man geht automatisch dabei so ein bisschen in die Knie. Jetzt die Schultern mal richtig hängen lassen. Ruhig ein bisschen Buckel machen. Und jetzt sagt bitte mal mit Überzeugung, ich bin ja so glücklich. Bin ja so glücklich. Gut, wie überzeugend war das gerade für dich? Okay, jetzt nochmal normaler, hüftbreiter Stand. Rücken wieder gerade, Schultern zurück, Kopf auch gerade. Und jetzt bitte mal die Arme hoch. Eins, mit Schwung, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und oben lassen, zehn. Und jetzt sagt man mit Überzeugung, ich bin ja so unglücklich. Danke, ihr könnt euch wieder setzen. Ich habe diese kleine Übung mit euch gemacht, weil man dabei schon körperlich merkt, wirklich so am eigenen Körper merkt, dass unsere Haltung etwas mit unserer Einstellung macht. Ja? Schon die körperliche Haltung macht was mit unserer inneren Einstellung und auch unsere innere Haltung macht etwas mit unserer Einstellung. Ob wir die Sache mit den Generationen nur als schwierig und bedrückend oder als eine gigantische Chance erleben, als einen ganz positiven Weg, Gott näher zu kommen und seine Wirklichkeit zu erleben. Und darum soll es in dieser Predigt gehen. Das ist das Ziel. Dahinter steckt nämlich ein Geheimnis. Ein Geheimnis Gottes. Und das schauen wir uns jetzt noch mal ein bisschen näher an. Dazu werfen wir mal einen kurzen Blick in die letzten beiden Verse des Alten Testaments. Sozusagen den direkten Übergang, den direkten Link zum Neuen Testament. Da sagt Gott durch den Propheten Maleachi: Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt, und er wird das Herz der Väter den Kindern zuwenden und das Herz der Kinder den Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Und ihr Lieben, das ist nicht zufällig, der Übergang, der Link vom Alten zum Neuen Testament. Sondern gerade für diesen Übergang, für diesen Link vom Alten zum Neuen Testament steht ja die Figur von Johannes dem Täufer. Der ist eigentlich nur eine Figur des Neuen Testaments, kommt nur im Neuen Testament vor. Aber zugleich ist er auch der letzte alttestamentliche Prophet. Er ist sozusagen als Person schon der Link zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Und gerade er wird genau mit dieser Prophetie seinem Vater Zacharias durch einen Engel angekündigt. Dieser Engel kommt zu Zacharias und sagt ihm, du wirst einen Sohn haben und der wird genau das machen, was der Prophet Maleachi angekündigt hat. Und so wird er, dein Sohn, dem Messias den Weg bereiten. Er wird die Herzen der Väter den Kindern zuwenden und umgekehrt. Er wird dadurch dem Messias eine Bahn schaffen, einen Weg bereiten. Die Vorbereitung dafür, dass Jesus wirklich kommen kann, damals als Mensch auf dieser Welt und heute hier in unserer Gemeinde, in unsere Beziehungen, in unsere Familien, ist, dass die Herzen der Generationen sich wieder einander zuwenden, dass man es wirklich erleben kann, Jesus ist da, ja, und auch, dass er wiederkommen kann. Das ist was ganz anderes, als dass die Jungen gefälligst nach der Pfeife der Alten zu tanzen hätten. Das ist auch was völlig anderes, als dass die Alten der jungen Generation gefälligst nicht mehr im Weg zu stehen haben, dass die Zeit an denen vorbeigegangen ist, die das alles sowieso nicht mehr verstehen und sich deshalb rauszuhalten haben. Darin liegt ein Prinzip, Freunde, nämlich, dass wir nur über das Miteinander der Generationen die Größe Gottes erleben können und seine Kraft und nur so erleben können, dass sein Reich auf dieser Welt kommt. Also Jesus betet ja im hohen priesterlichen Gebet für seine Jünger. Das war ja so quasi die erste Generation nach ihm, die erste Reihe nach ihm. Aber er betet nicht nur für seine Jünger, sondern er betet auch für die zweite und die dritte und die vierte und jede weitere Generation, nämlich für alle, die durch die jeweils vorangegangene Generation an ihn glauben. Und damit betet er auch für dich und für deine Kinder und für deine Eltern und die, von denen du Glauben gelernt hast und die, die durch dich Glauben lernen, für die hat er auch schon gebetet. Und dann gibt Jesus seinen Jüngern einen Missionsauftrag. Geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker. Und siehe, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Haben seine Jünger die ganze Welt erreicht? Okay, die sind zum Teil zwar schon ganz schön weit gekommen, aber bis ans Ende der Welt und zu allen Völkern sind sie keineswegs gekommen, nicht mal zum kleinen Teil davon. Das wusste Jesus auch, dass seine 12 Jünger das nicht schaffen werden. Deshalb sagt er ja, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Das sind die nächste und die übernächste und die überübernächste Generation. Und ich und du und wir mit drin. Jesus sagt, ich bin gerade dabei, eine Lawine loszutreten. Eine Segenslawine. Die fängt ganz klein an. Das hier ist ein Bild von einer Lawine, die auch ganz klein angefangen hat. Die wurde kontrolliert ausgelöst, es ist auch kein Mensch dabei zu Schaden gekommen. Im Internet gibt es davon ein Video, da ist noch viel beeindruckender als dieses Bild. Man sieht, wie es ganz klein anfängt und am Schluss ist das ganze Tal von dieser Schneestaubwolke erfüllt. Und genau das plant Jesus. Und genau das ist uns als seinen Nachfolgern aufgetragen und verheißen. Und genau davon bist du ein Teil. Du kannst und du sollst und du darfst Teil einer Segenslawine werden. Okay, mag sein. Wie komme ich da jetzt rein? Na, ganz einfach. Du kommst da hinein, indem du andere segnest. Und zwar nicht die, die so gleichrangig mit dir sind. So ein Gemeindeältester segnet den anderen, ein Hauskreisleiter den anderen, sondern vor allem die, die dir nachgeordnet sind in irgendeiner Weise, altersmäßig nachgeordnet oder von der Funktion her nachgeordnet, die unter dir stehen, die, für die du Verantwortung hast, die, denen du vorangehst, die, die nach dir kommen. Segnen steht im Alten Testament das hebräische Wort Barak. Das bedeutet, jemanden mit heilvoller Kraft ausstatten. Im Neuen Testament steht dafür das griechische Wort eulogeo, da drin steckt logeo, sprechen von logos, das Wort, und die Vorsilbe eu, die für gut, wohl, gesund, schön und echt steht. Wenn du jemanden segnest, dann stattest du ihn mit heilvoller Kraft aus. Du sprichst das Gute, Wohlbefinden, Gesundheit an Geist, Seele und Körper, Schönheit und Echtheit, Identität und Authentizität in ihn hinein. Segnen kann mit Worten geschehen. Ja, so verstehen wir das meistens. Ja, der Gottesdienst ist dann zu Ende und dann kommt noch der Segen. Ein paar gute Worte eben. Segnen ist aber etwas sehr Konkretes. Nicht nur ein paar allgemeine fromme Wünsche. Du kannst zum Beispiel jemanden mit deiner Zeit segnen, indem du sie ihm gibst. Du kannst jemanden mit deiner Aufmerksamkeit segnen, indem du sie ihm gibst, am besten ungeteilt. Du kannst jemanden mit deiner Anerkennung und deiner Wertschätzung segnen. Du kannst jemanden mit deiner Kraft und deiner Hilfe segnen. Du kannst jemanden mit deinem Können und deinem Wissen segnen, indem du es ihm gibst und vermittelst. Du kannst jemanden mit deinem Geld segnen. Du kannst jemanden dadurch segnen, dass du für ihn betest. Moment mal, das scheint doch jetzt irgendwie die umgekehrte Richtung zu sein, ne? Angefangen hast du doch damit, dass die Kinder die Eltern ehren sollen. Das soll doch anscheinend irgendwas so von unten nach oben gehen, so an Achtung und Versorgung, so von den Jungen zu den Alten. Und jetzt sprichst du davon, dass die Alten die Jungen segnen sollen und auch nicht nur mit guten Wünschen, sondern noch ganz praktisch. Das ist doch jetzt irgendwie umgekehrte Welt. Aber genau da liegt das Geheimnis. In Gottes Reich funktioniert's mal wieder umgekehrt. So ist das normalerweise. In Gottes Reich funktioniert's umgekehrt. Ein Schlüssel zu diesem Geheimnis liegt in dem du sollst. Denn der hebräische Imperativ, die Befehlsform, die meistens mit du sollst übersetzt wird, beispielsweise in den 10 Geboten, die kann auch mit du wirst übersetzt werden. In dem Sinne von, es ist ganz unmöglich, dass du was anderes machst. Du sollst, das ist ein Gebot, das von außen kommt. Ein Gesetz. So lautet das Gesetz und jetzt halt dich gefälligst dran, tu, was dir befohlen wurde. Du wirst ist ein Gebot, das von innen kommt, das aus dem Herzen kommt. Und deshalb sagt Gott schon durch den Propheten Hesekiel, ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben und will das steinerne Herz aus ihrem Leib wegnehmen und ihnen ein fleischernes Herz geben. Und er sagte den Propheten Jeremia, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Freunde, wenn das Herz anders geworden ist, wenn es nicht mehr aus Stein ist, sondern lebendig, fleischern, dann wird aus dem du sollst ein du wirst. Du kannst gar nicht anders. Du wirst es tun. Es wird aus dir hervorbrechen, weil Leben in dir ist, weil Gottes Leben und seine Kraft und seine Energie in dir ist und aus dir herausfließt. Das ist wie bei meinem Wasserhahn im Badezimmer im ersten Stock. Ja? Wenn man da das warme Wasser aufdreht, kommt erstmal nur kaltes raus. Weil das warme Wasser noch im Keller bei der Heizung ist und erstmal oben ankommen muss und auch die Leitung noch warm werden muss, ja, ist ein etwas älteres Haus. Wenn der Wasserhahn sagen würde, ich gebe hier gar nichts, bis ich nicht selbst ausreichend warm geworden bin, dann könnte man ewig warten. Aber wenn man ihn weit aufdreht, dann wird es wärmer und wärmer und dann wird auch der Wasserhahn selbst richtig schön warm. Man behält nur, was man weitergibt. Was man festhalten will, verliert man, wie Frank Laubach es ja treffend formulierte. Man behält nur, was man weitergibt. Was man festhalten will, verliert man. Wenn ein Wasserhahn wieder zudreht, wenn er das warme Wasser für sich behalten will, dann wird er langsam wieder kälter. Du gibst. Du segnest, du schüttest voll aus, von ganzem Herzen und dadurch bekommst du selbst immer mehr. Es kommt zu dir zurück. Ehre, Achtung, Dankbarkeit, Versorgung und zugleich bekommst du selbst immer mehr von Gott, was du weitergeben kannst. Du wirst immer reicher an Liebe, an Hingabebereitschaft, aber auch an Potenzial und Ressourcen, aus denen du schöpfen und weitergeben kannst, aus denen du mit vollen Händen geben kannst. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Freunde, Ströme, nicht ein Rinnsal, Ströme. Und in diese Fülle bist du eingeladen. Und das bedeutet immer auch über die Generationen eingeladen. Ob du jung bist oder alt oder mittendrin. Lasst uns als Gemeinde zusammen diesen Segensstrom, diesen Segensozean genießen und weitergeben. Ja, auch genießen, aber auch weitergeben. Die Hausaufgabe für heute Nachmittag. Überleg dir heute Nachmittag einen konkreten Schritt. Erstmal nur einen. Wie du jemand aus einer anderen Generation als deiner eigenen segnen kannst. Und die Hausaufgabe der kommenden Woche, tu es. Mach's einfach. Und wenn du merkst, dass dann etwas zu dir zurückkommt, vielleicht sogar in stärkerem Maße, erzähl's weiter, damit es ansteckend werden kann. Freunde, lasst uns einander segnen. Von ganzem Herzen. Es kommt zurück, unweigerlich. Amen.
Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt und herausgefordert hat. Wenn du Fragen hast oder dich weiter mit uns connecten willst, dann schau doch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder nutze unsere Webseite feg-wetzlar.de. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.